Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Der Podcast des BMI mit aktuellen Trends und Informationen aus Einkauf, Logistik und Supply Chain Management. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert in Kooperation mit Schweizer Fachinformationen, der Plattform für professionelles Wissen. Wie Sie den Einkauf von Informationen optimieren, erfahren Sie auf schweizer-online.de im Bereich Services für Unternehmen. Wir hören uns.
Guten Tag, sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen. Mein Name ist Charlotte de Brabant, Ihre Moderatorin von der BME Podcast-Serie Kaufkraft. In dieser Serie wollen wir mit Ihnen die Zukunftsaufstellungen und die neuen Aufgaben für Unternehmen und Einkauf vom BME-Symposium Einkauf und Logistik diskutieren. Ich freue mich, mit Ihnen den Podcast hier durchführen zu dürfen. Und wir haben zwei ganz besondere Gäste zu Gast. Einmal Roman und Florian. Willkommen.
Hallo.
Grüß dich.
Danke für eure Zeit. Danke fürs Zuschalten. Vielleicht fangen wir an mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Vielleicht könntet ihr euch kurz mal vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen heute.
Mein Name ist Roman Misserre. Ich bin Geschäftsführer von Burda Procurement, der Einkaufseinheit von Hubert Burda Media. Meine Leidenschaft für den Einkauf kam aus der Transformationsgeschichte. Für meine Leidenschaft aus Transformation bin ich im Einkauf gelandet. Ich war davor Geschäftsführer von Print- und Digitalunternehmen bei Burda. Und seit 2016 bin ich dabei, eine Transformationsgeschichte für Burda Procurement zu schreiben.
Wow, danke Roman.
Genau, und ich bin Florian Böhm, ich bin seit 2008 bei Amazon und für den Amazon Business Bereich, also auch Einkauf zuständig hier für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich habe davor schon ein paar andere Sachen bei Amazon gemacht, vorwiegend eingekauft, selber eingekauft. Ich habe mal Videospiele eingekauft, ich habe auch mal Waschmaschinen und Trockner eingekauft. Also ich weiß, wie es ist, mit Lieferanten zu verhandeln. Und was ich aber auch unterstreichen kann, was Roman gesagt hat, diese digitale Transformation, gerade im Einkauf, in vielen anderen Bereichen wie Marketing und Sales, ist das deutlich weiter fortgeschritten. Und ich glaube, das ist noch eine echte Bereicherung auch für viele Firmen, da eine Digitalisierung zu erzeugen. Und deswegen habe ich da auch eine gewisse Passion entwickelt die letzten 5 Jahre.
Wenn ich da gleich reingehen kann, gleich wieder zurück. Aber das war genau meine Leidenschaft, dass ich festgestellt habe, Transformation in diesem Vertikalen, im Unternehmertum, das funktioniert ganz gut. Und da sind wir auch stark bei Burda. Richtig spannende Transformationen sind es immer, wenn man sozusagen in horizontalen Situationen ist, wo man ganze Organisationen mitnehmen muss. Und als ich das verstanden habe, dass das sozusagen Kern auch von so einer Einkaufstätigkeit ist, war ich Feuer und Flamme.
Also ich spüre schon die Leidenschaft, denn ich schlage, wir gehen gleich zu unserer ersten Frage. Und das ist ein Thema, das uns alle momentan mitnimmt. Mich würde erstmal interessieren für euch beide, was bedeutet das ganze Thema Future of Work allgemein für euch, aber dann auch insbesondere für den Einkauf? Und vor allem, wir leben in einer Welt mit einfach das ganze remoten Arbeiten, flexible Arbeitszeiten. Wir als Leaders sind gefordert, anders zu denken. Wir sind herausgefordert, im New Normal sozusagen zu leben. Also fangen wir mal mit Roman an. Wie siehst du das Thema?
Bei dem Thema Future of Work oder New Work oder wie immer man es nennt, geht es, glaube ich, so ganz vordergründig um so ein Thema, wie wollen wir von zu Hause arbeiten, wie organisieren wir das? Und das ist das, was uns, glaube ich, die letzten 2 Jahre irgendwie beschäftigt hat. Aber eigentlich ist das nicht der Kern der Frage. Und diese Punkte könnte man auch relativ schnell beantworten. In Wirklichkeit, und das ist der Kern für mich von Future of Work, ist, wie wollen wir eigentlich insgesamt zusammenarbeiten und wie definiere ich eigentlich, dass ich am Ende der Woche weiß, was ich getan habe und was meine Verantwortung ist und wie organisiere ich Freiheit und Verantwortung. Und das sind die Themen, die da drin sind in dem Thema Future of Work. Das ist letztendlich Peter Drucker, das ist keine neue Frage. Peter Drucker in den 50er Jahren hat schon immer gesagt, die Aufgabe des Wissensarbeiters ist es irgendwie zu verstehen, was eigentlich seine Arbeit ist und die zu definieren und rauszufinden, was seine Aufmerksamkeit verdient und was er nicht verdient. Und sich mit diesen Themen zu beschäftigen, das taucht gerade so aktuell in der Debatte aus, weil früher war das so ein bisschen traditionell so, da ist der Teil der Arbeit schon dadurch definiert worden, war ich 8 Stunden in der Arbeit und war ich sichtbar irgendwo in der Arbeit und damit war eigentlich schon sozusagen erstmal sozusagen so ein großer Teil der Sinnstiftung irgendwo schon mal beantwortet. Aber die Frage, was tun wir eigentlich und wie definieren wir es und wie definiere ich eine Verantwortung, die ich habe als Einkäufer Und wie messe ich die, dass ich die dann auch erfülle? Das ist in dieser Bucket Future of Work drin. Und deswegen tun wir uns da auch so schwer, weil das wirklich, glaube ich, eine der großen Management- und Leadership-Fragen ist. Und deswegen finde ich die Zeit gerade so toll, weil wir jetzt wirklich alle gezwungen sind, unter dem Aspekt von, wir müssen uns auch überlegen, wie wir remote arbeiten, uns diese Fragestellung zu stellen.
Florian?
Ja, das kann ich nur beipflichten, aber aus meiner Sicht bedeutet das auch, dass Unternehmen sich eben ja mit neuen Arbeitsprozessen und auch der Organisation von Strukturen eben neu definieren lassen. Also klar, die Pandemie hat es ein bisschen beschleunigt, die Digitalisierung, aber ich glaube, es geht schon auch darum, dass wir in Summe mehr Diversität und auch Vielfalt im Unternehmen haben. Und ich glaube, ein Aspekt, den wir, glaube ich, beachten müssen, wir brauchen wirklich tolle Talente, viele Talente, die sich um die wesentlichen Aufgaben kümmern. Und was wir jetzt auf den Einkauf bezogen bei New Work auch feststellt, also es macht keinen Sinn mehr, so ganz administrative Aufgaben zu erledigen. Also ich kriege einen Link und dann bestelle ich da so irgendeine Fachabteilung, muss ich darum kümmern, sondern gerade das Thema Automatisierung, das Thema Self-Service, also wie kann ich andere dazu enablen, vielleicht auch schneller und effizienter für sich zu beschaffen, anstatt das vielleicht über einen Einkauf laufen zu lassen. Ich glaube, das sind spannende Sachen, weil ich die Mitarbeiter oder den Mitarbeiter im Einkauf dann auch abhole. Ich kann, das ist natürlich auch ein schwieriger Spagat, ne, aber die Arbeit muss ja sinnvoll sein. Aber sinnvoll ist es nicht, Klopapier oder Kopierpapier nachzubestellen. Ne? Das würden heute Algorithmen wahrscheinlich besser machen. Die wissen genau, wie der Bedarf ist, auch wann Leute im Büro sind und wann nicht. Und dann kann ich genau diese Ressourcen nutzen, um sie wertschöpfen und wertstiften auch einzusetzen. Das ist eine Transformation, der Roman hat auch darüber gesprochen, die, glaube ich, auch im vollen Gange ist. Und die Diskussion müssen wir nicht nur mit dem Management aus sozusagen Ressourcensicht führen, sondern natürlich auch mit den Individuen, mit den Menschen, die es betrifft und die dahin mitnehmen. Eben nämlich sagen, hey, es gibt Routineaufgaben, die können automatisiert werden. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir dich weiterbilden wollen, dass wir dich fördern wollen, vielleicht wertstiftendere Arbeit zu erledigen, größere Projekte, vielleicht größere Verhandlungen zu führen. Also aus meiner Sicht, Future of Work, weil du auch gefragt hattest, Charlotte, im Bereich Einkauf ist schon auch Automatisierung und Self-Service und dann am Ende auch die Nutzbarkeit von Daten. Und die sollen im Sinne der Leute arbeiten, also uns zu entlasten, um sich wirklich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich hatte, das fand ich auch ganz einprägsam, letztes Jahr so eine Kampagne auf LinkedIn, die hieß Spend Your Time Right. Und der Jonas Geisler, der auch hier in München sitzt, der ein Buch auch geschrieben hat, hat auch als Beispiel darüber gesprochen, wie wichtig es ist, sich Zeit zu nehmen, Sprechstunden vielleicht wieder einzuführen. Ne? Wir sind im Prinzip mit diesem ganzen digitalen Wahnsinn eigentlich nur von einem Meeting zum anderen unterwegs, haben gar nicht mehr die Zeit, auch mal vielleicht nachzudenken oder sich zu sortieren. Roman, du hattest es angesprochen, am Ende der Woche vielleicht auch zu wissen, was war denn wichtig? Habe ich es denn geschafft? Habe ich meine Prioritäten richtig gesetzt? Und ich glaube, dieser Rhythmus, und das ist mir wichtiger als Zeit, und das hat der Jonas auch gemacht, der Rhythmus, mein eigener Rhythmus, aber auch der Rhythmus und Prioritäten in der Arbeit, glaube ich, sind von unschätzbarem Wert, das selber einschätzen zu können und sich dann auch auszurichten und eben nicht nach so einem vorgegebenen Takt immer nur versuchen, alles gleichzeitig zu tun, weil dafür, glaube ich, kann man digitalisieren und automatisieren.
Ich glaube, was in dem, ich tue völlig, völlig zustimmen. Ich glaube, bei dem Future of Work und in der aktuellen Diskussion, wo sich ein bisschen der Fokus Gott sei Dank verschoben hat, ist, dass der Mensch dort im Mittelpunkt steht. So wichtig das Thema Automatisierung ist, es funktioniert halt nicht zu sagen, ich biete irgendeine Technik und dann wird der Mensch schon von dieser tollen Technik mitgerissen werden, sondern ich muss mich darum kümmern, welche Skills und welche 21st Century Skills brauche ich denn, damit die Menschen damit umgehen können? Was brauche ich an Data-Driven Storytelling? Was brauche ich an Change-Management, was ich selber organisieren irgendwie auch kann, gerade irgendwie auch als Einkauf? Diese ganzen Themen, die gehen jetzt noch viel mehr in den Fokus als noch vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren gab es noch Weiterbildungsbroschüren, auch vom BME, wo es irgendwie auf Platz 1, 2, 3 irgendwie RFX-Ausschreibungen, wie mache ich das, wie mache ich jenes, also diese ganzen fachlichen Sachen. Und auf Platz 10 waren dann die sogenannten Soft Skills. Wie organisiere ich Change? Wie kommuniziere ich sauber? Wie gehe ich mit Daten um? Und dann kam der Abspann, dann war das Impressum. Und dass dieser Punkt, dass es nicht der Punkt 10 ist, sondern dass es quasi an dem Beginn auch von Transformation und Change und in der Arbeit und der Definition von Arbeit stehen muss, das ist das, was mir an der Diskussion in den letzten Jahren so Spaß macht. Ich glaube, da seid ihr bei Amazon wahrscheinlich schon früher aufgewacht mit so einer Startup-Kultur, die ihr da im Nukleus habt. Für so klassische Einkaufsabteilungen war das bis vor kurzem schon noch so, dass man sich sehr über die Fachlichkeit und über die Prozesse definiert hat. Und wenn man sich über Prozesse definiert, sind wir ja dabei, eine möglichst große Effizienz herzustellen. Das ist das, wie wir als Einkäufer ja speziell denken. Was ist denn aber Effizienz, wenn man sich das mal überlegt? Das ist Aussondern von Varianz. Wenn wir jetzt aber quasi in Change Management und in New Work reinkommen, müssen wir mit Varianz und Unsicherheiten und Unbekannten umgehen. Das heißt, wir müssen als Einkauf meiner Ansicht nach auch eine ganze Menge entlernen erstmal von Sachen, die uns per Definition am Anfang wichtig waren. Klare Prozesse, aussondern von Effizienz. Und deswegen ist es sozusagen so wichtig und auch kein Zufall, dass wenn man über New Work redet, man ganz schnell über die Themen Haltung, Kultur kommt. Weil man ja bei den Themen, wenn ich quasi mich nicht mehr über Prozesse definiere, sondern du hast es genannt Wertschöpfung, brauche ich ja irgendein Geländer dessen, anhand welcher Werte und welcher Parameter fülle ich denn das und definiere ich denn das, was wirklich wertschöpfend ist. Und das ist, und da spüre ich in den letzten Jahren eine wirkliche Änderung von der Diskussion. Und deswegen bin ich eigentlich auch so froh, so schlimm Corona ist, aber das hat es nochmal beschleunigt, quasi den Menschen dort in den Mittelpunkt zu stellen, in den Freiheitsgraden, die er hat, weil er jetzt mehr von daheim arbeitet und dann eben zu definieren, welche Haltung brauchen wir.
Absolut, und das bringt mich eigentlich schon zur nächsten Frage. Ihr habt beide das Thema angesprochen, Menschlichkeit bewahren, Talente fördern. Aber eurer Meinung nach, was sind denn die Anforderungen an Mitarbeiterinnen, Führungskräfte in diesem New Work?
Ja, also Charlotte, ich glaube, eine Sache, die schon wichtig ist, und das hattest du gerade angesprochen mit den Trainings, die vielleicht auch früher belegt wurden, dieses lebenslange Lernen, also eine Digital- oder Problemlösungskompetenz heute im Einkauf, natürlich jetzt hier, weil wir speziell im Einkauf reden, ist wichtig, aber ich glaube, in vielen Berufen, in den Berufen zumindest, über die wir auch gerade sprechen, hier im Einkauf, da war doch wirklich vielleicht noch nicht so eine Offenheit gegenüber dem Neuen und auch einfach die Probleme zu erkennen und die Probleme dann auch entsprechend zu lösen, so eine gewisse Kompetenz darin zu entwickeln. Und ich glaube schon, dass das eines ist, wo wir auch den Leuten, zum einen müssen wir die mitnehmen mit einer ganz konkreten Mission und Vision. Da gehört auch ein bisschen ein realistisches Zukunftsbild dazu, dass eben auch manche Sachen einfach nicht mehr stattfinden können, weil man sonst als Firma oder vielleicht als Unternehmen im Wettbewerb gar nicht mehr existieren kann, dass es einfach auch allen klar wird und dass aber dann alle an einem Strang ziehen und sagen, so, das bedeutet für mich nochmal lebenslanges Lernen. Ob ich jetzt 35 bin, wo vielleicht viele sagen, ja klar, der muss ja immer noch lernen, ist ja noch ein Jungspund oder grün in den Ohren, oder man vielleicht 55 ist und sagt, ja klar, das ist eine Sache, die interessiert mich. Und eins, was mich an neuer Technologie seit jeher fasziniert, ist oft die Simplicity. Also oft wird ja auch immer von Disruption gesprochen, ne? Also von alten Methoden neu aufbrechen. Und wie einfach ist es denn heute, sag ich mal, ein Taxi zu bestellen? Wahrscheinlich machen das viele mit Uber oder so, ne? Das war früher ein Riesenaufwand. Oder irgendwo hinzugehen, einen Restaurant-Tipp zu bekommen. Das sind Dinge, die heute eigentlich jeder und jede selbst erledigen kann. Und ich glaube, im Einkauf haben wir die große Chance, dass wir jetzt auch in einer Zeit sind, wo ganz viele sehr auf den Endanwender auch ausgelegt sind. Zum einen Automatisierung, aber auch anderes Anwendungskompetenz. Und ich glaube, da ist es wichtig zu verstehen, was braucht denn meine Kundschaft, also meine Mitarbeiter im Unternehmen, und wie kann ich den Einkauf dahin bringen, dass sie diese Kompetenzen haben, die entsprechend auch einzuführen. Und nochmal, ich glaube, Self-Service und Automatisierung spielen da eine wichtige Rolle. Und es geht aber nicht, wenn ich das Berufsbild auch mit begleite, zu einer mehr Lösungs- und lebenslangen Lernkompetenz. Und das, glaube ich, tät gut, wenn wir die Diskussion auch daraufhin mit ausrichten und die Leute dann mitnehmen.
Diese Lernkompetenz, das ist ein Muskel, den muss man trainieren, auch gemeinsam im Team. Das ist nichts, wo man quasi einmal im Jahr jemand auf irgendein Seminar schickt und sagt, Mensch, geh doch mal irgendwie auf ein Seminar zu den sogenannten Soft Skills, sondern das ist wirklich etwas, da musst du Freiräume als Führungskraft organisieren, um diese Reise mitzumachen. Wir machen zum Beispiel alle 14 Tage bei uns machen wir Trainings. Und die organisieren wir aus dem Team heraus. Also nicht von irgendeinem externen Trainer, sondern wir haben bei uns sogenannte Coaches für unterschiedliche Themen, von Data-Driven Storytelling bis zum Thema Kommunikation oder Change Management, die für ein Thema Verantwortung übernehmen. Und das wird dann Woche für Woche trainiert. Und das musst du, als Führungskraft hast du die Aufgabe, das auch diesen Freiraum auch zu schaffen, dass das funktioniert. Und du hast die Leute, du musst die Leute dazu haben, die sagen, hey, das ist nicht einmal im Jahr, sondern das ist etwas Konstantes. Die Erfahrung, die wir hatten, ist dann, dass du genau dadurch die Leute anziehst, die du eigentlich anziehen willst. Die Bedürfnis haben an diesen 21st Century Skills und die lernen wollen, wenn du für die diese Formate schaffst, und denen auch die Verantwortung und die Ownerschaft gibst, Themen zu besetzen und delegierte Managementaufgaben hier auch wahrzunehmen, indem sie quasi Teil dieser dieser delegierten Lernreise sind. Schaffst du es, diese Lernreise zu organisieren und gleichzeitig attraktiv für die High Potentials zu sein, die man braucht, um erfolgreich zu sein? Als Führungskraft stelle ich immer noch fest, und ich glaube, da haben wir eine besondere Herausforderung beim Einkauf, du musst das dann halt auch aushalten. Also du musst es dann halt auch aushalten, dass jemand hinkommt und sagt, ach, ich habe da mal eine ganz andere Idee. Da ist der erste Reaktion von uns Einkäufern, ach Mensch, das stört jetzt aber komplett den Prozess und irgendwie eigentlich funktioniert es doch ganz unfallfrei, so wie wir es bislang gemacht haben. Und das dann sozusagen irgendwie auszuhalten und dort auch sozusagen die Rückendeckung zu geben, das ist, glaube ich, etwas, was wir quasi als Führungskräfte gerade in so einem prozessgesteuerten Bereich wie im Einkauf auch selber noch lernen müssen.
Aber Roman, das ist wirklich ein Paradebeispiel, was du uns eben erklärt hast, wie ihr das bei euch gestaltet mit den Trainings. Und dass man halt wirklich intern die Trainings führt, aber dann auch mit Leidenschaft verbunden. Das ist so eine tolle, innovative Art, intrinsisch die Teams zu motivieren und Kompetenzen aufzubauen. Also ich war sehr beeindruckt, als du mir das letztes Mal auch erzählt hast.
Das Verrückte an der Geschichte war halt, das haben wir ja sozusagen eigentlich erst im Nachhinein dann so festgestellt. Wir haben einfach festgestellt, wir brauchen viele interpersonelle Skills und die müssen wir trainieren. Und es ist eine Hybris zu glauben, dass ich die als Führungskraft jetzt irgendwo ins Team reinbringen kann, sondern das funktioniert nur, wenn ich das sozusagen durch das Team organisieren lasse, diese Ownership. Und deswegen haben wir diese Formate gegründet, dass wir dadurch auch nochmal besonders attraktiv wurden, dass Leute zu uns gegangen sind, die sich überlegten, gehe ich in eine Beratung oder nehme ich das Angebot von Buddha Procurement an, weil ich genau dort die Sachen trainiert bekomme oder auch trainieren kann, die mir wichtig sind, wie Data-Driven Storytelling, um jetzt bei dem Beispiel wieder zu bleiben. Das haben wir sozusagen erst danach dann mitbekommen, dass das sozusagen irgendwie ein sich selbst verstärkender Kreislauf ist.
Also wie gesagt, eine unglaublich tolle Idee. Das löst das ganze Thema für Leaders, das ganze Thema Retaining, Motivating Talents. Wir leben in einer Welt gerade mit um die 4 Generationen gemeinsam in einem Workplace. Und wir als Leaders haben die große Herausforderung, alle Generationen auf einmal zu bereichern, zu motivieren und letztendlich beizubehalten. Also danke für das wahnsinnig tolle Beispiel. Also jetzt gehen wir mal, wir haben jetzt über Transformation gesprochen, gehen wir gleich in unser nächstes Thema, eine von meinen Leidenschaften. Und wie ziehen wir Innovationen nun in die Unternehmen rein? Was ist eure Lösung hier? Wie seht ihr das? Vielleicht Florian.
Ja, also mit dem Thema Innovation, da gibt es wiederum auch bei uns einen internen Prozess, wie das so oft so ist. Und ich finde den super. Also wir nennen das Working Backwards. Also das ist unser Prozess. Wir versuchen also vom Kunden rückwärts zu denken. Also was heißt Working Backwards und was hat das mit Innovation zu tun? Also wir ermutigen zum einen mal, dass jede und jeder im Unternehmen und auch im Einkauf so ein unternehmerisches Denken hat. Das ist auch eine Sache, die man, Roman hat es gesagt, ein Muskel, den man trainieren muss. Dass die Entscheidungen zum Beispiel auch wir haben ja gesprochen, lebenslanges Lernen auch eine Entscheidungskompetenz sich zu erarbeiten, dass man eben nicht immer zum Manager oder zur Managerin rennt und fragt, ob man dies oder das machen kann, sondern nein, es gibt schon Entscheidungen, die kann man selber treffen. Und viele, egal in welcher Hierarchie bei uns, haben natürlich mit Kunden, mit Endkunden zu tun. Und da kommen dann ganz viele Anfragen. Ich gebe ein Beispiel. Im Einkauf wurden vor einigen Jahren gebeten, einen Single-Creditor-Marktplatz bei Amazon einzuführen, weil das für die Unternehmen deutlich einfacher ist, mit einem Creditor zu arbeiten. Und das hat nicht nur ein Kunde gesagt, sondern viele Kunden gesagt. Und daraus haben wir dann so einen Working-Backwards-Prozess an Innovation angestoßen. Und wie wir das typischerweise im Unternehmen machen, ist, wir haben dafür einen Mechanismus, also wir schreiben einen Press-Release, also wir schreiben sozusagen, was die Kunden für einen Vorteil haben, wenn wir als Amazon Business zum Beispiel einen Single-Creditor-Marktplatz hätten. Wir reichern den dann an, Roman würde vielleicht ein fiktives Zitat geben, weil er dann ein Bedürfnis von uns befriedigt bekommt und das lesen wir intern. Und das sind dann Reviews, die wir machen und dann wird das Ganze vielleicht noch so hinterfragt, also was kostet denn das und welche anderen Teams müssen denn da mitarbeiten? Also werden so ein paar Fragen von uns vorbereitet in diesem Prozess. Und so wird im Prinzip mal fiktiv durchgespielt, was denn so eine Innovation für den Endkunden tatsächlich bedeuten würde, ohne, sage ich mal, gleich einen Prototypen zu haben. Wir machen dann vielleicht mal ein paar Mockups oder skizzieren einen Prozess. also sehr, ich würde sagen, kosteneffizient. Es regt aber zum Nachdenken an und es macht vor allem die Kernaussage der Innovation sehr deutlich. Das am Anfang ist oft sehr schwammig und noch nicht klar definiert. Aber dieses Press Release, das muss man ja vielleicht auch mit einer Überschrift und einer Subheadline irgendwie verstehen, das ist eigentlich der Kern der Innovation. Und dann wird das mit kleinen, wir nennen es zwei Pizza-Teams umgesetzt, also Teams, die nicht größer wie 10 bis 15 Leute sind, die man mit zwei Pizzas satt bekommt, meistens aus verschiedenen Abteilungen, die sich dann darum kümmern, zum Beispiel diesen Single-Creditor-Marktplatz, von dem wir vorher gesprochen haben, den wir vor ein paar Jahren angestoßen haben, umzusetzen. Da sind Leute aus dem Bereich Steuer dabei, Steuerexperten aus dem Bereich Buchhaltung, Rechnungswesen und Softwareprogrammierer. Und es ist aber ein kleines Team und die entwickeln dann diese Lösung, vertesten sie mit ein paar Kunden, ob das wirklich so gut ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann wird es live gestellt. Und das ist also ein Innovationsprozess, den wir sehr rigoros leben. Da gibt es auch eigene Trainings dafür. Und was wir bei uns im Team machen, wir machen so kleine Innovationsworkshops, wo wir uns bewusst Zeit nehmen und fragen, was können wir denn an Innovation machen? Und dann halten wir jetzt in meinem Fall mein Team dazu an, ein paar kleine Innovationen in so einem Press Release mal niederzuschreiben. Wir machen es so ein bisschen wie bei Hülle des Löwen, da werden die gepitcht. Wir schauen uns die als Management an und wir haben auch von denen schon einige umgesetzt innerhalb von wenigen Monaten. Das eine mit Single Creditor hat bei uns ein bisschen länger gedauert. Aber das ist so ein typischer Prozess, bei dem wir uns, mit dem wir uns wirklich sehr, sehr gut wohlfühlen.
Total spannend. Alles ist wirklich sehr spannend. Da bin ich mir auch echt sicher, dass da ist, was Innovation anbetrifft, bei Amazon, das ist, glaube ich, so in der Grund-DNA von euch im Unternehmen irgendwie drin, dass ihr da echt Frontrunner seid. Für einen klassischen Einkauf, wo das nicht Grund-DNA ist, wir müssen uns überhaupt erstmal, also zumindest wir bei uns, wir mussten überhaupt erstmal trainieren, so eine Kundenzentrierung in den Nukleus und in den Startpunkt unseres Handelns zu stellen. Und zwar nicht unsere Prozesse, die wir haben, sondern was ist der Job to be done, der da draußen gemacht werden muss. Und das ist im Gedanken echt mal ein Spurwechsel, sich nicht über seine Prozesse zu definieren, sondern über den Job to be done, der da draußen ist. Und den auch erstmal zu erfragen und zu verstehen. Und deswegen haben wir auch eine eigene GmbH bei uns gegründet und sind irgendwie nicht aufgegangen in der Corporate-Welt irgendwie, die über irgendeine Corporate-Umlage bezahlt wird, sondern wir gehen wirklich hin und haben SLAs mit unseren Klienten, die wir auch als Klienten verstehen und machen keine Warengruppenstrategien, sondern Jobs to be done Paper, um zu verstehen, welche Jobs da draußen sind und wie können wir die besser lösen, als wenn die das selber machen würden. Und dieses Verständnis zu organisieren, irgendwie so eine Kundenzentrierung in den Mittelpunkt zu stellen und dann, das, was du gesagt hast, in so Pilotphasen einzugehen, damit man quasi einfach so eine Beinfreiheit hat von dem, wie man das mal machen kann. Dieses, glaube ich, dieses Thema der Pilotierung, das ist etwas, das muss man auch hier wieder trainieren und üben, weil normalerweise will man als Einkauf immer gleich so die große Lösung, die dann irgendwie aufs Gleis gestellt wird und sozusagen mit so kleinen Schnellbooten zu gucken, funktioniert die These, wenn es dann nicht funktioniert, wieder kaschieren und wieder irgendwie zurückzugehen. Das ist etwas, das sind, glaube ich, wirklich die Erfolgsfaktoren dahinter. Und man muss auch hier wieder, was ich vorhin gesagt habe, wir müssen Freiräume schaffen. Wenn unsere Leute natürlich voll sind im Run-Business und die Schreibtische so voll sind, dass sie überhaupt keinen Freiraum haben, danach zu denken, dann wird es echt schwierig mit der Innovation. Also wir auch wieder als Führungskräfte müssen Freiräume organisieren, dass der Mitarbeiter diskutieren kann über, was ist der Job, die wir dann, oder lass uns das mal ausprobieren und wenn es nicht hinhaut, ist auch nicht schlimm, dann wissen wir das und gehen wieder zurück. Und das sind, glaube ich, die Punkte beim Thema Innovation, warum wir uns als Einkauf dort wahrscheinlich schwerer tun als andere Abteilungen und dort irgendwie echt noch eine Reise vor uns haben. Was uns noch nicht richtig gelungen ist, und dann würde mich deine Meinung auch interessieren, wie man das dann aber auch genau misst. Also habt ihr irgendwo einen KPI, wie ihr Innovation, den Innovationsfaktor im Bereich Einkauf sichtbar macht für die Gesamtorganisation, die Wertschöpfung und für euch als Team?
Ich arbeite ja nicht wirklich im Einkauf bei Amazon, jetzt in einer Einkaufsabteilung, Roman, wie du das verantwortest. Und wir messen, also bei Innovation grundsätzlich versuchen wir schon KPIs zu messen. Also wenn das jetzt auf dieses Single-Creditor-Projekt hier dann einzahlt, dann ist es schon so, ändern sich da zum Beispiel Anfragen von Kunden, die nach dem Rechnungssteller und dann auch nach dem Kreditor sozusagen fragen. Also wir versuchen das schon zu messen mit einer Rückkopplung oder einfach Feedback. Also KPIs sind, glaube ich, wichtig, um diese Piloten dann auch in die richtige Richtung zu lenken und auch schnell zu erfahren, ob man vielleicht einen Fehler gemacht hat oder nicht. Aber um deine Frage zu beantworten, wie unser Einkauf hier in Deutschland das konkret misst, weiß ich nicht, aber wir haben natürlich auch unsere Kennzahlen, aber ich glaube, die werden sich nicht weit von denen unterscheiden, die du hast, wo man ich fände es aber auch super, dass du angesprochen hast, und das ist, glaube ich, eine Denke, die noch nicht so vertreten ist, gerade auch im deutschen Mittelstand, zu sagen, was sind denn eigentlich meine Kunden, und nicht nur den Prozess im Kopf zu haben, sondern wirklich den Kunden im Kopf zu haben, oder die Kundin im Kopf zu haben, also die Einkäufer oder Bedarfsträger. Und da gibt es ja verschiedene Gruppen von dem, also sagen wir mal, einen Hardcore-Einkäufer, der wirklich große Volumina über ein Einkaufssystem intern einkauft, der findet sich natürlich zurecht, genauso wie jemand, der mit SAP zurechtkommt, auch in SAP sich zurechtfindet. Nur die meisten Leute, die, sagen wir mal, ein bisschen casual unterwegs sind oder vielleicht mal nur ab und zu was brauchen, mit denen kann man heute nicht kommen, mit einem Tool, was keiner versteht, oder eine Einkaufslösung, die man vielleicht prozessmäßig gut aufgesetzt hat, aber die irgendwie dem Nutzer keinen Mehrwert stiftet. Und das sind so ein paar Dinge, glaube ich, die ich bei dir auch rausgehört habe, die sicherlich, wo man bei euch auch wirklich vorbildlich sind. Und davon brauchen wir einfach mehr. Und ich glaube, ich möchte auch ermutigen, da auch uns robuster zu machen. Die deutsche Wirtschaft hängt ja auch davon ab, dass wir effizienter werden und robuster werden. Das sieht man auch an den Lieferketten heutzutage. Ich glaube, da wird sich noch eine ganze Menge tun, gerade auch im Einkauf. Wo kommt was her? Wie schnell können wir es beschaffen? Wie zuverlässig sind diese Lieferketten? Wie flexibel bin ich denn vielleicht auch auf Alternativprodukte auszuweichen? Und ich kann einfach nur an uns alle hier in Deutschland, an den Standort auch appellieren, dass wir versuchen, da auch im Wettbewerb resilienter und auch ein Stück weit innovativer zu werden. Und das möchte ich auch gar nicht als Schreckensszenario, sondern wirklich als Ansporn für uns alle zu sagen, jawohl, lass uns zusammenraufen und schauen, dass wir von der Pandemie jetzt viele positive Sachen mitnehmen, um uns selbst zu digitalisieren und diese Lernkompetenz auch einfach mitzunehmen. Uns wurden viele Sachen einfach weggenommen über Nacht, die wir davor für selbstverständlich genommen haben, auch im privaten Bereich. Und ich glaube, so ist manchmal auch, glaube ich, im Berufsleben wichtig zu sagen, okay, was ist denn, wenn das nicht mehr wäre? Und da ist ja gar nichts passiert. Ich brauche den Approval vielleicht gar nicht von meinem Manager oder Managerin im Einkauf. Vielleicht geht es auch ohne. Vielleicht mache ich es mit einem Budget oder vielleicht mache ich es mit einem anderen Prozess. Und ich glaube, das ist eine echte Chance. Und ich sehe das auch eher als Chance für uns im Einkauf, da mehr Innovation reinzubringen und vielleicht auch auf andere KPIs als nur auf Kosteneinsparungen zum Beispiel zu schauen.
Definitiv. Deswegen, also wir haben so eine richtige Balance Scorecard, wo wir Klienten KPIs drin haben, wie Net Promoter Score nach jedem Projekt. Und natürlich auch finanzielle KPIs haben wir natürlich auch. Muss der Einkauf ja haben. Und beim Thema Innovation, da sind wir sozusagen eben gerade noch irgendwie am Suchen, um rauszufinden, wie wir auch sichtbar machen können im Storytelling, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Und wir verstehen uns in der Tat als Einkäufer immer auch als Account Manager und als Salesperson, wo das, was wir tun, auch verkaufen müssen und sichtbar machen müssen. Und das muss man irgendwie auch hier wieder, das müssen wir trainieren. Wir haben Sales Decks, die wir erstellt haben, von dem, wie wir unsere Rollen und unsere Wertschöpfung und Mehrwerte innerhalb von 3 Minuten im Elevator Pitch darstellen können. Und das muss jeder drauf haben. Und zwar nicht über die eigenen Prozesse. Die müssen bei uns im Hintergrund laufen. Die müssen wir in Ordnung halten.
Ja.
Die brauchen wir natürlich. Wir brauchen sozusagen nach außen müssen wir quasi irgendwie hingehen als Salesperson, wie wir quasi uns verkaufen, was unsere Mehrwerte sind, was unsere Erfolge sind, wie wir es messen. Und das ist das, wo ich festgestellt habe, dass es den Leuten total, also erstmal irritierend ist für einen Einkäufer. Wenn man es dann aber trainiert hat, total Spaß macht. Weil das einfach eine Resonanz erzeugt über das, was man tut. Keiner will irgendwie Cost-Center sein, der irgendwelche Prozesse abwickelt, sondern jeder will ja, jetzt bin ich wieder bei dem Punkt am Anfang, man will am Abend zufrieden nach Hause gehen und dazu gehört, Resonanz zu erhalten über das, was man tut. Und deswegen muss man quasi irgendwie auch dieses Account-Management von Einkäufern trainieren.
Ja, also da war echt noch ein Hinweis, wie man das vielleicht auch machen könnte, ist, was wir machen, wir messen schon die Adaption von neuen Funktionalitäten. Also wenn ihr jetzt sagst, ihr habt vielleicht einen neuen Service gelauncht oder vielleicht einen neuen Prozess implementiert, weil die Kunden bei euch das intern haben wollen, nutzen die es denn auch? Also wie viele aktive Nutzer gibt es und wie ist die Adoption? Das messen wir schon auch. Wir haben da auch eine Scorecard, wo wir uns eine Feature-Adoption sozusagen anschauen, weil wir sagen, rückwärts zum Kunden gedacht, wenn jetzt alle sagen, sie wollen einen Single-Creditor-Marktplatz und wir haben den dann live, ne, wie viele von den Kunden nutzen den tatsächlich oder haben sie es vielleicht noch gar nicht verstanden, muss ich ein Training machen, also wo muss ich nachjustieren? Wir versuchen das schon zu messen, über solche KPIs, die dann auch die Adaption sozusagen wirklich messen mit entweder Nutzern oder auch vielleicht Prozent an der Gesamtpopulation, die diesen Dienst dann nutzen. Ja.
Ich stehe nämlich schon sehr auf Messung, gerade auch beim Thema Innovation, ja, dass man irgendwie weiß, ob man quasi irgendwie wie beim Topfschlagen bei blinde Kuh, ob man irgendwie mehr in die falsche Richtung läuft oder in die richtige Richtung läuft. Ja. Aber auch hier wieder, ich glaube wirklich, dass auch hier Führungskraft, man muss, und das ist ein Appell von mir wirklich an alle Führungskräfte, wir müssen das organisieren und den Freiraum dazu auch schaffen. Pilotierungen kosten Zeit. Und wenn ich diese Zeit nicht freischaufel im Team, dass man auch mal einen Pilot machen kann, der eventuell auch auf gar nichts einzahlt und wir dann wieder zurücklaufen müssen und sagt, Innovation ist mir total wichtig, aber die Schreibtische sind so voll im Run-Business, dass man eben gerade überhaupt keinen Freiraum hat für das Thema Innovation und die dann irgendwie auch nicht aushalten kann, wenn man mal da irgendwie einen Fehler macht, dann ist es zwar irgendwie, dann steht auf den Charts Innovation, aber du kriegst es nicht ins Team implementiert. Und nachdem bei uns überall die Schreibtische eigentlich zu voll sind, ist das, glaube ich, die große Kunst, vor der wir alle stehen. Wie organisiere ich unseren Workflow so, um Fehlerkultur und zeitlichen Freiraum zu schaffen, so dass man Sachen auch ausprobieren kann?
Also auch ich, jetzt mit 14 Jahren Einkaufserfahrung, ich war jetzt in 5 verschiedenen Unternehmen unterwegs und Roman, ich kann ganz sehr gut nachvollziehen. Wir wollen alle innovativ sein, aber dann muss man auch den Freiraum schaffen. Man muss auch diese Pilotenphase einkalkulieren lassen und auch den Mitarbeitern die Chance geben. Aber ich möchte mich ganz herzlich bei euch beide für die wunderbaren Best-Practice-Beispiele heute bedanken, für eure Zeit und ganz besonders an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die sich heute die Zeit genommen haben, einzuschalten. Ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis bald.
Danke, hat Spaß gemacht.
Danke.
Danke. Dankeschön. Tschüss.
Sie hörten Kaufkraft, der Entscheider-Talk. Ein Podcast des BME. Musik Sascha Wild, Sprecher Ingo Wassermann. Eine Produktion des Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.